Es gibt eine Tatsache, die jeder Mensch erlebt, egal ob Mann oder Frau, egal wie alt du bist, egal von welcher Religion du überzeugt bist, egal welche finanzielle Situation du hast, egal ob du arm oder reich bist und auch egal welchen gesellschaftlichen Status du hast, ob du prominent, verachtet, geehrt oder sonst etwas bist. Jeder dieser Menschen erlebt eine Situation, nämlich Leid. Unabhängig davon, der Zustände, die ich gerade gesandt habe, ist Leid in dieser Welt eine unausweichliche Realität, der kein Mensch entkommen kann, von der sich kein Mensch frei kaufen kann, der kein Mensch aus dem Weg gehen kann. Leid in dieser Welt erstreckt sich auf so ziemlich jeden Bereich unseres Lebens. Es gibt keinen Bereich, in dem wir sagen können, okay, da gibt es nie Probleme. Im wirtschaftlichen Bereich Geldsorgen. Im sozialen Bereich Ausgrenzung oder Verlust von Menschen. Im politischen Sinne Krieg oder Verfolgung. Im persönlichen Sinne deine Gesundheit. Oder auch im religiösen Sinne deine Zweifel. Es gibt keinen Bereich in deinem Leben und in meinem Leben, der nicht irgendwann von Leid erreicht wird. Leid zieht sich durch diese Welt und durch dein Leben. Und es kann körperlich oder auch psychisch sein. Du wirst krank, du hast Kopfschmerzen, du verletzt dich beim Sport, du wirst alt. Und du musst der Realität des Todes eines Tages ins Auge schauen. Aber nicht nur Dinge, die unseren Körper betreffen, lassen uns leiden, sondern auch genauso innere Dinge, die uns in diesem Sinne unsichtbar erscheinen. Wir erleben Dinge, vor denen wir Angst haben, die uns unruhig machen. Wir werden enttäuscht, wir haben Sorgen, wir sind verzweifelt. Wir verlieren Dinge, die wir lieb haben, die auf einmal nicht mehr da sind. Wir verlieren Menschen, die wir lieb haben und die wir jetzt nicht mehr sehen. Und wir haben manche Nöte, die wir sogar eine Weile aushalten müssen, weil Leid nicht immer nur 30 Sekunden dauert und auch nicht manchmal nur 3 Tage, sondern länger. Leid ist sogar so hart im Leben, dass es auf dieser Welt Dinge gibt, die aus irdischer Sicht niemals wieder gut werden. Es gibt Dinge, die sind einfach vorbei, das war's. Die sind endgültig. Das ist Teil der Schöpfung, in der wir sind und die wir erleben. Und genauso kommt aber in unserer Beziehung zu Gott in diesen Situationen folgende Frage hinzu. Warum? Warum lässt Gott es zu? Warum passiert mir das? Warum bin ich als Kind Gottes in so einer Situation? Liebt Gott mich nicht? Ist es jetzt eine Strafe? Ist es Gericht? Habe ich was falsch gemacht? Und vielleicht kennst du als Christ auch das Gefühl im Leben, dass Gott irgendwie ziemlich weit weg zu sein scheint. Dieses Gefühl, dass du denkst, du betest und dein Gebet geht gerade mal bis zur Zimmerdecke. Aber wenn du Amen sagst, ist da kein Gefühl von, es wird alles gut. Da ist kein Gefühl von, das passt schon. Dieses Erfahren, dieses Erleben kannten auch die Psalmisten. Die Psalmen sind voll von der Frage, Gott, warum schläfst du? Gott, wo bist du? Gott, warum hörst du nicht? Gott, wie lange noch? Und mit diesem Erleben von Leid, das ich gerade beschrieben habe, kommt in uns Menschen aber eine Sehnsucht auf. Eine Sehnsucht nach Hilfe, nach Linderung und nach Besserung. Und gleichzeitig aber diese entscheidende Frage, wo findest du das? Wo findest du Trost, wenn dein Herz schmerzt? Zu wem gehst du? Oder vielleicht auch zu was fliehst du? Wir Menschen sind Meister darin, die Nöte unseres Lebens, unseres Herzens in belanglosen Hobbys, Serien oder Substanzen zu verdrängen. Wir sind Meister darin, weil wir oft vergessen oder vielleicht gar nicht wissen, wo wir jetzt damit hin sollen. Wo bekommst du Mitgefühl, Erbarmen? Wo findest du Frieden, Wenn du das Gefühl hast, in deinem Leben herrscht Chaos, wer gibt dir Hoffnung? Und was ist deine Hoffnung? Auf was hoffst du? Was sehnst du? Was wünschst du dir? Was gibt dir Kraft, Dinge auszuhalten, wenn sie nicht sofort wieder geklärt sind? Wer sorgt sich um deine Seele? Wer ist dein Seelsorger? Die Bibel verschweigt das Thema von Leid nicht, sondern sie thematisiert es an so vielen entscheidenden Stellen. Sie verarbeitet es und sie macht deutlich, dass ein Kind Gottes zu sein nicht bedeutet, von nun an frei von allen möglichen Ängsten, Sorgen, Verletzungen und Schmerzen zu sein. Das sagt sie nicht. Sie sagt auch nicht, dass mit deinem Glauben etwas falsch ist, wenn du gerade leidest. Die Bibel thematisiert aber nicht einfach nur das Leid und beschreibt nicht nur, wie die Menschen es erlebt haben, was sie erlebt haben, sondern die Bibel hat einen ganz bestimmten Auftrag, nämlich, dass Gott sich darin offenbart. Und in unserem Thema folgende Frage: Wie offenbart sich Gott im Leid, das Menschen erleben? Wie zeigt Gott in einer zerbrochenen Welt, wie er ist? Was hat uns Gott zu sagen? Und warum hat Gott es zugelassen, dass Leid in eine Welt hereinkommt? Weil er wollte, dass wir etwas von ihm lernen. Psalm 46, Vers 2, heute ist irgendwie der Tag komisch. Psalm 46, Vers 2 sagt: Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen. Oder auch ein Beistand in Nöten, reichlich gefunden. Was will Gott, dass Menschen lernen? Warum erleben Menschen Nöte? Gott wollte sich selber offenbaren, uns Menschen gegenüber, dass er ein Gott ist, der nicht nur Schöpfer ist, dass er nicht nur ein Gott ist, der die Macht über Dinge hat, sondern dass er ein Gott ist, der Zuflucht ist, wenn Sorge da ist. Dass er ein Gott ist, der ein Beistand ist, wenn Menschen durch Nöte gehen. Gott will, dass wir genau das von ihm kennenlernen. Er wollte sich in seiner Herrlichkeit offenbaren. Und das macht er auch im Leid. Leid ist nicht davon ausgenommen, dass Gott hier nicht seine Herrlichkeit reinstrahlen lässt und will. Dem Apostel Paulus waren als, wie schon gesagt, Apostel und als Kind Gottes Leiden nicht unbekannt. Wir finden an mehreren Stellen in seinen Briefen, vor allem in den Korintherbriefen, wie er beschreibt, wie viel und in welchen Formen er in seinem Leben als Christ auf dieser Erde und in seinem Dienst als Apostel Leid erleben musste. Ich habe euch mal ein paar Dinge zusammen herausgeschrieben, durch die Paulus gehen musste. Ihr könnt sie im 2. Korintherbrief nachlesen. Paulus erlebte Armut, arm zu sein. Er erlebte Verfolgung, Schläge, Gefangenschaft, Verachtung. Er erlebte Verlust von Mitarbeitern, körperliche Schwachheiten, Hunger, Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Stürme und Schiffbruch. Er erlebte sogar Kämpfe mit wilden Tieren, sagt er, Schlaflosigkeit, Kälte und innere Nöte wie Sorgen, Ängste und Trauer. Das hat er alles erlebt. Und er erlebte in diesen Zuständen die Ablehnung seines Gebets, dass Gott doch den Schmerz bitte wegnimmt. Er hat es erlebt, wie es eine Sache in seinem Leben gab, die ihn immer wieder so geschmerzt und runtergezogen hat, dass er Gott dreimal gebeten hat: Nimm's doch bitte weg. Und er hat erfahren, wie Gott sagt: Nein. Nein. Lass dir an meiner Gnade genügen und die wird in Schwachen groß. Paulus erlebte das. Was hat ihn aber durchgetragen? Was hat diesen Mann nicht an Gottes Gnade zweifeln lassen? Und wie konnte dieser Mann trotzdem dass er das alles erlebte in seinen Briefen, inspiriert von Gott, von Freude, von Frieden, von Hoffnung übersprudeln. Wie konnte er das? Im 2. Korintherbrief, in dem Paulus so viel über sein persönliches Leid schreibt, beginnt er den Brief mit folgenden Versen. Schlag bitte 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 bis 5 auf. 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Mir ist bewusst, dass nicht alle, die hier sitzen, gerade am Leben verzweifeln. Und ich bin auch sehr froh darüber. Es wäre schade, wenn alle jetzt hier völlig fertig sitzen würden und denken, ich weiß nicht, wie ich den morgigen Tag schaffe. Ich bin mir dessen bewusst. Und ich bin mir bewusst, dass deswegen eine Predigt, die versucht, das Leid wahrzunehmen und da hineinspricht, unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Weil der eine sagt, ja gut, okay, ich bin gerade eigentlich recht fröhlich, warum musst du jetzt so ein trauriges Thema behandeln? Ich weiß aber, dass hier auch Menschen sitzen, die gerade völlig fertig sind. Die gerade am Leben verzweifeln und die traurig sind. Schon seit ein paar Wochen, schon länger. Und ich weiß auch, dass hier Menschen sitzen, die in der nächsten Zeit in Leid kommen werden. Und mein Wunsch ist, dass auch wenn du gerade nicht sagst, ey, ich brauche gerade den Trost meines Lebens, dass du weißt, dass du Wahrheiten brauchst, an die du dich klammern kannst, wenn du in der nächsten Zeit in Leid kommst. Und ich weiß auch, dass wir Menschen Gottes Wahrheiten im Thema zum Leid brauchen, um das Leid unserer Vergangenheit verarbeiten zu können. Weil es Dinge gibt, die vielleicht schon 2 Jahre her sind und dir immer noch wehtun. Wie beginnt Paulus im 2. Korintherbrief? Vers 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn so wie die Leiden des Christus uns gegenüber überreichlich sind, so ist auch durch den Christus unser Trost überreichlich. Was schreibt Paulus hier? Er fängt damit an, Gott zu preisen, ihn zu loben, gut von Gott zu reden, zu bekennen, wie wunderbar Gott ist. Und dann nennt er 2 Charakterzüge, 2 Offenbarungen Gottes, wie sich Gott beschreibt. In Vers 3 sagt er, dass der Gott, den er preist, der Vater der Erbarmungen ist. Und dass dieser Vater zugleich der Gott allen Trostes ist. Wie ist Gott? Gott sagt, ich bin ein Vater, von dem Erbarmen kommt. Dieses Wort könnten wir auch als Mitleid übersetzen oder als Mitgefühl. Gott sagt, ein Wesenszug von mir ist, dass ich als ein Vater Mitgefühl mit meinen Kindern habe. Dass ich Mitleid mit ihnen habe. Dass das Leid, was meine Kinder erleben, nicht spurlos an mir vorbeigeht, sondern dass ich mitleide, dass ich das wahrnehme, dass ich das sehe und dass ich Erbarmen dafür habe, dass ich Verständnis dafür habe. Gott ist ein Gott, der sich mit uns freut, aber der genauso auch mit uns weint. Er ist der Vater der Erbarmungen. Das wusste Paulus. In all dem, was er erlebt hat, wusste er, an meiner Seite ist der Gott, mein Vater, der das mit mir miterlebt, der mir zur Seite steht und der das wahrnimmt. Ein Gott, der auf mich als Sünder in einer gefallenen Welt trotzdem mit Erbarmen reagiert. Dieses Wort benutzt Paulus sogar in Römer 12, Vers 1, um das ganze Evangelium zusammenzufassen. Er sagt, angesichts der Erbarmungen Gottes, 11 Kapitel lang beschrieben, was ist sein Fazit? Sein Fazit ist, wir haben einen Gott, der ist voller Mitgefühl für Sünder. Fazit vom Evangelium. Gott ist barmherzig. Gott ist voller Erbarmen. Gott hatte sich im Alten Testament, im Psalm 103 offenbart als barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von größer Güte. Und in Vers 13, wie ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. So offenbart sich Gott. Er hat Mitleid, er hat Mitgefühl. Wie ist Gott noch? Die zweite Sache, die Paulus nennt, ist, der Vater ist zugleich der Gott allen Trostes. Das bedeutet, der Ursprung, die Quelle, von dem aller wahrer Trost kommt. Das ist Gott. Dieses Wort Trost ist dieses Ermahnen, Trösten, Ermutigen, jemandem zu Hilfe kommen, indem ich ihn ermutige, ihm gut zurede. Wie beschreibt sich Gott als ein Name für sich? Er sagt, ich bin der Gott allen Trostes. Ich von meinem Wesen her bin ein Gott, der trösten will, der ermutigen will, der ermahnen will, der zuspricht. Gott sagt, diese Eigenschaft von mir ist so sehr mit meiner DNA, mit meinem Charakter verbunden, dass eine Person der Dreieinigkeit sogar Tröster heißt. Das ist der Heilige Geist. So wie der Vater ist der Sohn, gibt es den Heiligen Geist, wo wir auch einfach sagen können, das ist der Tröster. Das ist Gott der Tröster. So sehr ist diese Eigenschaft mit Gottes Wesen verbunden, dass er eine Person der Dreieinigkeit so benennt, als Beistand, als Anwalt, als Tröster. Und es heißt hier, er ist der Gott allen Trostes. Warum dieses Alle? Das sind zwei Aspekte. Erstens, aller wahrer Trost ist auf Gott zurückzuführen. Gott, von Gott kommt wahrer Trost. Nichts in dieser Welt kann einen Trost zusprechen und geben wie allein Gott. Nichts in dieser Welt. Aller Trost gehört ihm. Wahrer Trost kommt von ihm. Dieses Wort aller Trost bezeichnet und beschreibt aber auch die Größe seines Trostes. Ich könnte es so formulieren, es gibt keine Notsituation eines Menschen, in der Gott nicht Trost hat. Es gibt nichts, was ein Mensch erleben kann, in dem Gott nicht Wahrheit als Trost hineinsprechen kann. Ihm gehört aller Trost. Und er hat prophezeit in Jesaja 66, wie einen seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten. Was schreibt Paulus weiter? Wo wird dieser Trost deutlich? Er sagt in Vers 4, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Das bedeutet, dieser Trost wird wann Wirklichkeit? Wann wird es in Gott zuteil werden? In Bedrängnis, in niederdrückenden Belastungen, in notvollen Lebenslagen. Wir könnten Bedrängnis auch zusammenfassen als Herausforderungen für unseren Glauben. Wegen unseres Glaubens und für unseren Glauben. In diesen Bedrängnissen tröstet Gott uns. Was erleben wir Christen? Wir erleben Trost, wir erleben aber auch Bedrängnis. Beides als Kinder Gottes. Und welches Ziel verfolgt Gott damit, dass er seine Kinder tröstet? Was hat er damit vor? Das Leid, das du erlebst, ist keine persönliche Sache. Auch wenn nicht jeder alles wissen muss, möchte Gott, dass dein persönliches Leid für andere Gebrauch bekommt. Wir lesen weiter. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Was hat Gott vor? Gott schickt seine Kinder manchmal durch Bedrängnisse und Nöte, damit sie selber erfahren, dass ihr Vater voller Mitgefühl ist, damit sie erfahren, dass ihr Gott voller Trost ist und damit sie diesen Trost an andere Kinder Gottes weitergeben können. Macht das. Macht das. Ein Mittel, das Gott gebraucht, wir haben es schon gesehen, um Trost zu machen, ist der Heilige Geist, durch den er uns innere Gewissheit, inneren Beistand, inneren Trost gibt. Ein zweites Werkzeug, ein zweites Mittel, das Gott als Trost für seine Kinder gebraucht, sind seine Kinder. Unser Auftrag ist, dass wir Mitgefühl miteinander haben, so wie Gott Mitgefühl hat. Dass wir miteinander lachen, dass wir miteinander weinen, dass wir einander trösten und es wahrnehmen, wenn ein Glied leidet. Paulus sagt sogar, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Das ist Gottes Plan mit der Gemeinde, ein Plan davon. Dass dieses Mitgefühl, das wir von Gott erfahren haben, einander zugänglich wird durch uns, durch den Trost, den wir von Gott erfahren haben. Denn so wie die Leiden des Christus uns gegenüber überreichlich sind, so ist auch durch den Christus unser Trost überreichlich. Wir erleben als Christen beides, überreichliche Leiden, aber genauso auch überreichlichen Trost. Und ein Hinweis zu den Leiden des Christus. Jesus hat nicht nur in seiner Passionswoche gelitten. Jesus hat nicht nur auf den Weg zum Kreuz und am Kreuz gelitten. Jesus hat von seiner Geburt an gelitten, weil er im Fleisch in die gefallene Schöpfung, die der Knechtschaft des Verderbens unterworfen ist, Leid erlebt hat. Schwachheit, Nöte, Ängste, Versuchungen, das ist Leid. Christus hat durch sein ganzes Leben hindurch Bedrängnisse erlebt und das Gleiche erlebst du. Aber du erlebst es mit Jesus, wegen Jesus und für Jesus. Und deswegen sind es die Leiden des Christus für die Kinder Gottes und nicht einfach nur irgendwelche Leiden in dieser Welt, die losgelöst sind von unserem Glauben an Jesus. Vers 5 wird aber nochmal konkreter. Wo finden wir den Trost Gottes? Er sagt, so ist auch durch den Christus unser Trost überreichlich. Der Trost Gottes ist nicht einfach nur allgemein, dass er jedem Menschen so über die Schulter streichen will und sagt, hey, kein Problem, ich will dich trösten, ich bin voller Mitgefühl. Gott sagt, es gibt eine Person in der Dreieinigkeit, durch den es ganz konkret möglich wurde, durch den wir überhaupt den Zugang zum Vater der Erbarmung haben und durch den wir den Geist bekommen, nämlich Jesus. Deswegen konzentriert sich dieser Vers und sagt, durch Jesus wird es möglich, durch den Sohn. Wenn wir wissen wollen, wie Gott voller Mitgefühl und wie Gott voller Erbarmen ist, dann müssen wir Christus anschauen. Da müssen wir schauen, welche Liebe er in Christus gezeigt hat und was er in Christus in dieser Welt erlebt hat. Suchst du den Trost in deinen Leiden bei deinem Vater der Erbarmungen oder gehst du irgendwo anders hin? Versuchst du selber damit fertig zu werden oder weißt du, dass du einen Gott kennst, einen Gott hast in Jesus Christus, der mit dir mitfühlt und der dir Hoffnung zureden möchte? Trost ist dabei, eine Anmerkung zum Trost, ist nicht gleich die Lösung oder die Beseitigung von Problemen. Trost beginnt nicht erst dann, wenn ich sage, okay, jetzt ist alles vorbei, ich bin halt nicht mehr traurig. Trost beginnt vorher. Trost geht einen Weg durchs Leid. Trost hilft, das Leid zu tragen. Trost hilft, das Leid auszuhalten, bis es eines Tages an den Punkt kommt, wo das Leid geheilt ist. Trost beginnt schon vorher und nicht erst dann. Wir können nicht sagen, ja, ich bin immer noch traurig, deswegen ist Gott nicht mein Tröster. Gott ist dein Tröster, während du traurig bist. Trost beginnt auch dann, wenn nicht schon alles gut ist. Und das hat Paulus erlebt. Und das war für Paulus ein Grund, Gott zu preisen, ihn anzubeten, ihn zu beschreiben als den Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Er nimmt aber noch weitere Beschreibungen von Gottes Wesen in Römer Kapitel 15. In Römer Kapitel 15 finden wir mehrere Definitionen und Eigenschaften, Beschreibungen Gottes, ähnlich wie dieses Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, die Paulus hier am Ende des Briefes deutlich macht. Und ich möchte in dem Kapitel von hinten nach vorne durchgehen. In Römer 15, Vers 33 offenbart sich Gott als der Gott des Friedens. Paulus schreibt, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Gott des Friedens, was hat es damit auf sich? Das heißt wieder, Gott ist ein Gott, der die Quelle, der Ursprung von Frieden ist. Gott ist der Gott, der Frieden schafft. Und Gott ist der Gott, der zeigt, dass er Frieden machen kann zwischen Mensch und ihm, wo Sünde Feindschaft hervorgebracht hat, Trennung. Gott ist der Gott, der Frieden schaffen kann zwischen Mensch und Mensch, wo Bosheit Trennung hervorgebracht hat. Und Gott offenbart sich in der Schrift genauso als ein Gott des Friedens, der Frieden in unsere Herzen bringen kann, während und wenn wir in der Welt Angst erleben. Das ist das, was Jesus Christus versprochen hat. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich gebe euch meinen Frieden durch den Heiligen Geist. Gott ist ein Gott, der einen Frieden hat, der Verstand übersteigt, der dann Frieden geben kann, wenn es nach menschlicher Logik keinen Grund gibt, gerade entspannt und ruhig zu sein. Gottes Frieden ist nicht an unsere Logik, an unseren Verstand geknüpft. Gott ist ein Gott, der uns den Frieden alle Zeit auf alle Weise geben kann. Wie beschreibt Paulus Gott noch? In Römer 15, Vers 13 gibt er folgende Aussage über Gott. Er sagt, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie beschreibt Paulus Gott hier? Er sagt, Gott ist nicht nur der Gott, der Frieden bringen kann. Gott ist von seinem Wesen der Gott, von dem Hoffnung kommt, der Hoffnung spenden kann, der die Verheißung auf ein positives Ende geben kann. Ein Gott, der Hoffnung gibt. Ein Gott, der Hoffnung gibt, wenn Situationen, wenn Sünde, wenn Beziehungen und Umstände für uns eigentlich ausweglos erscheinen, dann hat Gott immer noch Wahrheit und Zusagen, die Hoffnung spenden. Und er beschreibt hier in Vers 13 genauso auch, wo und wie wir Zugang zu dieser Hoffnung haben. Er sagt, dass er uns erfüllen soll mit Freude und Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Begriffe Hoffnung, Freude und Frieden sind hier mit zwei Sachen verbunden. Er sagt, wie empfinden wir Freude und Frieden? Im Glauben. Und er sagt genauso auch, wodurch kommen wir dahin, dass wir im Glauben überreich sind in der Hoffnung? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott beschreibt hier die Aufgabe, eine Aufgabe des Trösters, eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Seine Aufgabe ist es, dass er uns Kraft gibt, Gott zu glauben, Gottes Wesen ihm zu vertrauen, seinen Versprechen, seinen Verheißungen zu glauben und darin Freude und Frieden zu erleben. So sehr, dass wir überreich sind an Hoffnung, dass wir ganz, ganz viel Hoffnung haben. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Dieses Glauben ist nicht einfach so, okay, ich glaube, jetzt habe ich Freude und Frieden. Glauben ist immer an ein Objekt oder an ein Versprechen geknüpft. Ich vertraue nicht irgendwas. Wenn die Bibel hier schreibt, dass wir in Glauben Freude und Frieden haben, dann hat Glauben einen Bezugspunkt, nämlich Gott. Warum kann ich Freude und Frieden empfinden? Warum darf ich hoffen? Weil ich Gott vertraue. Weil ich seinen Verheißungen vertraue. Weil ich weiß, was Gott mir versprochen hat, was Inhalt meiner Hoffnung ist. Und weil ich dem vertraue, dass Gott das wahr werden lässt. So bekommen wir Freude und Frieden im Glauben. Und all das geschieht nicht durch unsere Willensentschlüsse, dass wir uns das einreden oder wie ein Mantra aufsagen. Was brauchen wir dafür? Die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft zu glauben, zu sehen, die Wahrheiten zu erkennen und die Kraft daran festzuhalten, auch wenn wir sie gerade nicht fühlen oder erleben. Paulus ist noch nicht fertig mit den Beschreibungen Gottes. Er sagt in Vers 5, dass Gott der Gott des Ausharrens und der Ermunterung ist. Ausharren bedeutet, dass Gott der Gott ist, von dem die Kraft kommt, Dinge und schwierige Umstände im Vertrauen auf ihn auszuhalten, geduldig zu warten, bis es wieder besser wird. Das brauchen wir. Es sind nicht alle Dinge gleich geklärt. Wir brauchen Gottes Hilfe, Gottes Beistand auch darin, zu warten, geduldig zu sein, bis sich Dinge wieder ändern. Und manche Dinge, ich habe vorhin gesagt in der Einleitung, dass manches Leid endgültig ist. Manche Dinge auf dieser Erde nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Aber wir haben die Verheißung auf einen Ort, wo dieser Schmerz keine Auswirkung mehr auf unsere Herzen haben wird. Bis wir dort sind, müssen wir warten. bis wir an diesen Ort kommen und bis diese Hoffnung von ewigem Trost und ewiger Ruhe wahr wird, gilt es manchmal, Dinge auszuhalten. Dafür gibt Gott Kraft. So tröstet Gott auch. Nicht einfach nur, indem er alles hier auf Erden wieder gut werden lässt. Indem er mit den Fingern schnipst und sagt, okay, jetzt bist du halt nicht mehr traurig. Gott ist auch dann eine Hilfe, wenn er dich nicht verzagen lässt. Wenn er dir die Kraft gibt zu warten, bis er seine Versprechen, bis er seine Hoffnung sichtbar und wahr werden lässt. Und wir finden einen Vers vorher noch ein drittes Mittel, ein drittes Werkzeug, das Gott gebraucht, um uns zu trösten. Wir haben von Gott selbst als dem Tröster durch den Heiligen Geist in Christus gehört, indem Gott in unseren Herzen, in unserem Glauben uns Trost zuspendet. Die Schrift hat davon geschrieben, dass Gott die Gemeinde, den Leib, uns zur Seite gestellt hat, um uns einander zu trösten. Und jetzt finden wir in Vers 4 noch ein drittes Mittel, ein drittes Werkzeug, das Gott gebraucht und das in gewisser Weise das Fundament ist, auf dem der Heilige Geist zuspricht. Das Fundament ist, von dem wir die Wahrheit nehmen, um uns einander zu trösten. Das Fundament, in dem wir wissen, wie ist eigentlich Gott? Woher wissen wir, dass Gott uns trösten kann? Woher wissen wir, dass Gott der Gott des Friedens ist? Und das dritte Element ist die Schrift. Wir lesen Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wir lesen hier wieder von Ausharren und von Ermunterung. Das ist wieder dieses Wort Trost. Aber was ist hier in diesem Vers die Quelle, um auszuhalten? Die Quelle, von der wir Kraft schöpfen zu warten, die Quelle, von der wir getröstet werden. Es ist hier nicht Gott oder der Heilige Geist oder die Gemeinde, es ist die Schrift. Das hier ist ein Seelsorgebuch. Gott offenbart sich, Gott spricht seine Wahrheiten in eine gefallene Welt. Wir haben ein paar Kapitel, die davon sprechen, dass alles gut war. Ab Kapitel 3 ist alles, was Gott von sich offenbart, in eine Welt voller Leid gesprochen. In eine Welt voller Sünde gesprochen, von Fluch, von Verletzung, von Trennung. Die Schrift ist Gottes Mittel, in der er sich offenbart, in der er sein Wesen zu erkennen gibt und in dem er die Wahrheiten offenbart, die wir lesen sollen, die für uns geschrieben sind. Er sagt in Vers 4, alles, was zuvor geschrieben worden ist, da meint er hier konkret das Alte Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, für dich. Gebrauchst du das? Liest du so die Schrift? Ist die Bibel für dich ein Buch, wenn du sie aufschlagst, wo du sagst, hier werde ich getröstet, hier werde ich ermutigt? Wenn du mit deiner stillen Zeit fertig bist, sagst du dann, jetzt habe ich Kraft für den Tag. Heute, das halte ich heute wieder aus. Gebrauchst du so die Schrift? Wir lernen hier in dieser Gemeinde sehr viel darüber, was der Schlüssel dafür ist, dass die Schrift diese Auswirkung auf uns hat. Dass wir Christus darin sehen und dass wir in Christus die Verheißung, in Christus diese Eigenschaften Gottes, wie Gott mit Sündern umgehen kann, für uns im Glauben in Anspruch nehmen, von Anfang bis Ende. Lest die Schrift so. Gott hat sie dir gegeben, damit du Kraft hast auszuharren, damit du getröstet wirst und damit du durch die Schrift die Hoffnung hast. Ich habe diese Hinführung und Einleitung vor dieser Predigtreihe. Wir haben Römer 8, Vers 18 bis 39 gelesen. Das ist die erste Predigt zu einer Predigtreihe über diesen Abschnitt. Aber ich wollte diese Hinführung machen, bevor wir uns gleich näher diesem Abschnitt nähern. Ich wollte mit euch mit dem Wesen Gottes anfangen. Warum? Trost gibt es, weil Gott ein Tröster ist. Trost gibt es, weil Gott von seinem Wesen, von seiner DNA her ein Tröster ist. Trost gibt es, weil Gott diesen Trost uns durch seinen Geist, durch seinen Leib, durch die Schrift zugänglich macht und zugänglich werden lässt. Und ich habe Römer 8, Vers 18 bis 39 deswegen gewählt, weil das ein besonderer Abschnitt in der Schrift ist, in der in besonderer Weise deutlich wird, wie Gott jetzt diese Wahrheiten auf uns anwendet. Wie Gott in ganz besonderer Weise das Leid thematisiert, das du und ich erleben, aber wie er noch viel größer darin offenbart, welche Hoffnung, welche Herrlichkeit, welche Erwartung, welche Sicherheit und welche Gewissheit wir in Jesus erleben können, bis wir an dem Ort sind, in dem es kein Leid mehr gibt. Römer 8 ist in gewisser Weise da das Paradebeispiel dafür. Es wird nicht umsonst von Luther, von John Piper, von allen möglichen als das größte Kapitel der Bibel generell bezeichnet. Und es ist auch für mich tatsächlich ein Kapitel geworden, wenn ich das Gefühl habe, dass alle Seiten der Bibel irgendwie nicht zu mir sprechen, dann ist das ein Kapitel, das ich aufschlage und weiß, wenn nichts zu mir spricht, dann dieses Kapitel. Und mein Wunsch ist in gewisser Weise, wenn wir uns näher mit diesen Wahrheiten beschäftigen, dass das auch ein Schatz für euch wird. Dass dieses Kapitel ein Kapitel wird, das ihr aufschlagt und wisst, ich werde hier definitiv getröstet. Ich werde hier definitiv auf Jesus ausgerichtet und ich bekomme hier die Kraft von dem Gott meiner Hoffnung. Das ist mein Wunsch, das ist mein Anliegen für diese Predigtreihe. Bevor wir in dieser Predigt noch einen Überblick über das Kapitel bekommen und den ersten Vers genauer betrachten, möchte ich aber eine kurze Hinführung dazu machen, weil es entscheidend ist. Die Bibel beginnt nicht mit Römer 8, der Römerbrief beginnt nicht mit Römer 8. Paulus beginnt sein Kapitel nicht mit: Übrigens, ihr Sünder, hier ist eure Hoffnung. Wir hatten letzten Sonntag einen Überblick und deswegen werde ich mich nur auf ein Kapitel genauer beschränken. Wenn wir in Römer 8 lesen und das in der Textlesung gelesen haben, dann lesen wir Begriffe wie Erben, Herrlichkeit, Hoffnung, Freiheit, Erlösung. Dann lesen wir von der Verwandlung in das Bild Christi, von Gottes gutem Plan, von Gottes Beistand und wir lesen von untrennbarer Liebe. Und diese Begriffe könnten nicht in größerem Kontrast zu dem stehen, was eigentlich am Anfang im Römerbrief herrscht, vorhanden ist. Wenn wir die ersten Kapitel des Briefes lesen, dann haben wir eher Begriffe wie Zorn Gottes. Dann lesen wir Begriffe wie Gericht, Ungerechtigkeit, Sünde, Ungehorsam. Wir lesen, wenn wir von Herrlichkeit lesen, dann lesen wir davon, dass wir die Herrlichkeit verfehlen, dass wir die Herrlichkeit nicht haben. Das ist die Art und Weise, das Thema in den vorherigen Kapiteln. Wie kommt es aber dazu, dass Sündern jetzt die Wahrheiten aus diesem Kapitel zugesprochen werden können? Gott ist nicht einfach ein Gott, der sagt, okay, ich bin ein Tröster und jetzt sage ich, oh du Armer, ich tröste dich, oh du armer Sünder, ich tröste dich. Gott als Gott des Trostes, von seinem Wesen, was der Ursprung des Trostes ist, hat eine Grundlage geschaffen, damit Sünder getröstet werden können. Und das ist das Evangelium. Gottes Wesen ist der Ursprung des Trostes, warum es überhaupt Trost gibt. Und das Evangelium ist die Grundlage für den Trost der Sünder. Die Grundlage dafür, warum Sünder überhaupt das Recht haben, getröstet zu werden. Weil wir es eigentlich nicht verdient haben, Trost zu bekommen. Du hast es nicht verdient, eine Hoffnung zu haben. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass Gott Mitgefühl mit mir hat. Hey, du Armer, leidest du wieder unter deiner Sünde? Oh, wie traurig. Haben Menschen dich schon wieder enttäuscht? Ach, ich meine, ihr habt von der Frucht gegessen. Leidest du wieder an der gefallenen Welt? Oh nein, wie schrecklich, ihr habt euch gegen mich gewendet. Gott sagt nicht einfach nur, hey, ich bin voller Erbarmen. Es hat ihn etwas gekostet, diesen Trost dir und mir als Sündern zugänglich zu machen, nämlich in Jesus. Und in Römer Kapitel 5 finden wir nach den anfänglichen Kapiteln eine Art Zwischenfazit oder ein Themenwechsel, wie Paulus jetzt anfängt, die Wahrheiten, die wir im Evangelium zugerechnet bekommen, welche Auswirkungen die jetzt auf unser Leben und auf unsere Zukunft haben. Römer 5, die Verse 1 bis 5 sind in gewisser Weise wie so ein Vorgeschmack auf das, was in Römer 8 kommt. Viele der Themen, die in Römer Kapitel 8 verarbeitet werden, werden in Römer 5 angerissen und angedeutet und anschließend in Römer 8 weiter vertieft. Wie fängt Paulus an? Er sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Er spricht davon, dass wir durch den Glauben gerecht gesprochen wurden. Es ist passiv. Gott hat etwas mit uns gemacht, indem er uns als Sünder in den Stand von Gerechten bringt, indem wir jetzt Frieden mit Gott haben und nicht mehr seinen Zorn zu erwarten haben. Warum ist dieses Thema der Rechtfertigung entscheidend für den Umgang mit deinem und meinem Leid? Wie viele Christen haben das Gefühl, sie fühlen sich von Gott bestraft, wenn sie traurig sind? Wie viele Christen haben das Gefühl, Leid in ihrem Leben ist Gericht Gottes, Strafe, ist die Konsequenz für eine falsche Entscheidung, weil sie nicht auf den Wegen Gottes gegangen sind, weil sie nicht im ganzen Willen Gottes gewandelt sind? Wie viele Christen leiden unter dieser Interpretation der Umstände? Was sagt die Schrift dazu? Du hast Frieden mit Gott. Du bist gerechtfertigt. Christus hat deine Sünde, deinen Zorn getragen. Christus hat dich vor Gott gerecht gemacht. Es gibt keinen Grund mehr, warum Gott dich richten sollte. Christus hat den Schuldbrief ausgetilgt. Gott hat, wenn er dein Leben anschaut, nicht die Gründe vor Augen, wegen denen er zornig auf dich sein sollte. Ist das die Interpretation von dem Leid in deinem Leben? Ich hoffe. Was auch in deinem Leben passiert, was kannst du gewiss festhalten? Es ist nicht, weil Gott zornig auf mich ist. Es ist nicht, weil ich keinen Frieden mit Gott habe. Es ist nicht, weil Gott mir die Strafe für meine Sünden zuteil werden lässt, weil ich aus Glauben gerecht gesprochen bin. Das ist entscheidend. Die Rechtfertigung ist ein zutiefst seelsorgliches Thema. Seelsorglich pur. Weil es so ein Trost für Sünder ist, zu wissen, meine Umstände muss ich nicht mehr auf Gottes Gericht zurückführen. Falls ihr das schon mal hattet, ein Erstgespräch mit einem Psychologen, um den Zustand eurer psychischen Gesundheit festzustellen, da gibt es einen Fragebogen, in dem verschiedene Fragen vorhanden sind, in dem man ankreuzen soll, wie sehr trifft es darauf zu, fühlst du dich so, geht es dir so? Und das ist kein christlicher Fragebogen, aber eine Frage davon ist, fühlst du dich bestraft? Fühlst du dich bestraft? Und es ist ein interessantes psychologisches Phänomen, dass Menschen, die Leid erleben, ob Christen oder Nicht-Christen, oft diesen Grundreflex haben von, das muss Strafe sein. Das muss Strafe sein. Und ich sag mal so, wenn du kein Kind Gottes bist, hast du in gewisser Weise recht, wenn du dich so fühlst. Da spielen dir deine Gefühle keinen Streich vor. Du bist bestraft. Du leidest, weil du getrennt bist von Gottes ewiger Barmherzigkeit, von Gottes Liebe in Christus. Aber was kreuzt du an, wenn du Christ bist? Und ich bin so froh, als dieser Fragebogen mir vorgelegt wurde und ich zu der Frage kam, ich musste schmunzeln, weil ich definitiv sagen konnte, nein, ich bin nicht bestraft. Egal wie dreckig es mir gerade geht, egal wie verrückt meine Gefühle spielen und wie ich in Trauer und Depression gefangen bin, ich weiß etwas, nicht ich fühle etwas. Ich weiß etwas, ich bin nicht bestraft. Ich bin nicht bestraft. Gott hat mich lieb. Gott hat mich gerechtfertigt. Ich habe Frieden in Gott. Das ist keine Strafe. Könntest du das auch ankreuzen? Ich wünsche es dir. Er sagt weiter, kommt nochmal auf den Glauben zu sprechen und sagt, dass wir durch den mittels des Glaubens den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Paulus verwendet hier den Begriff von einem Zugang, von einem Eintritt in einen Raum. Es ist in gewisser Weise eine Anspielung auf den Tempel, auf das Heiligtum, Eintritt zu haben, den Zugang zu haben zu können zu Gott selbst. Hebräer sagt, dass wir Zugang haben zu dem Thron der Gnade, wo wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Durch den Glauben, durch die Beziehung zu Jesus hast du den Zugang dazu, dass Gott dir barmherzig ist, dass Gott dir eine Hilfe ist. Und wie beschreibt, das ist interessant, wie beschreibt Paulus hier jetzt diesen Raum, in dem wir jetzt stehen? Er sagt, wir haben den Zugang, wir gehen irgendwo rein und jetzt stehen wir in einem Raum. Und er sagt, wir haben den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Was bedeutet das? Der Raum, in dem du dich als Kind Gottes befindest, ist immer von Gnade umgeben. Immer. Du stehst darin. Du gehst nicht ein und aus, jetzt so, hier in Gnade, nicht mehr in Gnade, so, jetzt bestraft, jetzt nicht mehr bestraft. Du bist da drin. Er sagt, du stehst darin. Du stehst in der Gnade. Das bedeutet, egal was du in deinem Leben erlebst, die Überschrift Gottes ist immer, dass er dir nicht gibt, was du eigentlich verdient hast. Das ist Gnade. Die Überschrift über die Situation, in der du gerade bist, ist, dass Gott dich trotzdem unverdient beschenken wird, weil er dir gnädig ist und weil er dir vergeben hat. Du befindest dich, egal wie du dich fühlst, egal was gerade in deinem Leben abgeht, auch wenn du fröhlich bist, du befindest dich im Raum der Gnade. Christus hat uns in dieses Heiligtum reingeführt, in diesen Raum der Gnade. Was hat dieser Raum, was hat dieser Zugang für eine Auswirkung? Und hier kommt etwas, was in Römer 8 vertieft. Er sagt, wir rühmen uns, das bedeutet, wir freuen uns mit Stolz auf etwas. Er sagt, wir rühmen uns aufgrund oder in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Warum gibt es Hoffnung auf Herrlichkeit? Warum gibt es Hoffnung auf Schönheit, Hoffnung auf Vollkommenheit in Trümmern? Wegen Gnade. Weil wir in Gnade stehen, haben wir eine Hoffnung. Außerhalb des Evangeliums gibt es keine Hoffnung für Sünder. Außerhalb des Evangeliums gibt es keine Erwartung von Herrlichkeit und es wird definitiv eines Tages alles gut. Das gibt es nur, weil wir im Raum der Gnade sind, in Jesus Christus. Und was ist unsere Hoffnung? Was ist unser Vertrauen in die Zukunft? Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie damit nicht einen Wunsch. Sie meint damit nicht von, ich wünsche mir, dass der VfB heute Abend gewinnt. Das ist eine Hoffnung, die eventuell zuschanden wird. Naja. Es ist nicht eine Wunschvorstellung, die ich mir einrede, wo ich sage, ich hätte es gerne so. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann spricht sie von einer guten Zukunft, die auf Gottes Verheißung begründet ist. Das ist unsere Hoffnung. Es ist eine positive Erwartung, kein Wunsch. Eine Erwartung, eine Zukunft, einer guten Zukunft, weil Gott sagt, ich werde diese Zukunft schaffen. Weil Gott sagt, ich habe versprochen, dass das passieren wird, dass das eintreffen wird. Das ist unsere Hoffnung. Und wie wird diese Hoffnung hier gefüllt? Er sagt, wir freuen uns mit Stolz auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und das ist so ein spannendes, umfassendes Thema, das wir in der Predigtreihe immer deutlicher anschauen werden. Zwei Aspekte an dieser Stelle dazu. Die Erwartung der Hoffnung, die wir haben, ist, Gottes Herrlichkeit eines Tages gegenüberzustehen, sie zu sehen, sie zu erleben, wie vollkommen, wie herrlich, wie schön, wie fröhlich, wie friedsam, wie barmherzig Gott selbst in seiner Person ist. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir erwarten das. Aber die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes ist mehr als nur der Ort, an dem wir sein werden und die Person, mit der wir sein werden, nämlich Jesus Christus selbst. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist, dass du und ich selbst verherrlicht werden. Dass diese Atmosphäre etwas mit dir und mir machen wird. Dass du selber herrlich sein wirst, sogar, dass man es dir ansieht. Dass wenn wir uns im Himmel anschauen werden, in Herrlichkeit erstrahlen werden, so wie der auferstandene Christus, der den Aposteln begegnet ist. Es heißt, die Gerechten werden leuchten wie die Lichter des Himmels im Reich ihres Vaters. Es heißt in der Schrift, dass die Gerechten leuchten werden wie die Sonne im Reich des Vaters, im Reich der Himmel. Christus wird als Sonne bezeichnet. Es heißt, dass die Stadt die Herrlichkeit Gottes hat in der Offenbarung. Nicht einfach nur, dass sie bei der Herrlichkeit Gottes ist, dass sie die Herrlichkeit Gottes schmeckt, dass ihr selber Herrlichkeit anzusehen und anzumerken ist, die Gott hat. Das ist deine und meine Erwartung. Aber was erleben wir zugleich? Es kommt in Vers 3 ein Kontrast. Wir rühmen uns, wir freuen uns mit Stolz auf diese Zukunftserwartung. Aber was erleben wir noch? Nicht allein aber das, wir sind nämlich noch nicht da. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale oder der Drangsale, da wir wissen, dass die Drangsal Ausharren bewirkt, dass das Ausharren Bewährung, dass die Bewährung Hoffnung bewirkt und dass die Hoffnung uns nicht beschämt, dass die Hoffnung uns nicht zu Schanden werden lässt. Was macht Paulus hier? Es geht ihm hier nicht einfach nur darum, so eine logische Schlussfolgerung deutlich zu machen. Wenn das passiert, passiert das und dann passiert das und dann passiert das und übrigens dann ist noch das. Auch, aber er zeichnet hier ein Gesamtbild dessen, wie der Glaubende mit den Drangsalen und dem Raum der Gnade, wie er damit umgehen kann und umgehen wird. Eine Sache davon ist, dass wir uns in den Trübsalen mit Stolz freuen können. Warum? Nicht, weil diese Trübsale oder das Leid, was wir gerade erleben, so toll oder nicht so schwer ist. Dieses Rühmen ist an ein Wissen geknüpft. Er sagt in Vers 3, da wir etwas wissen. Es ist nicht an die Umstände geknüpft, sondern an eine Wahrheit. Welche Wahrheit? Dass wer ein Kind Gottes ist, wer im Raum der Gnade ist, alle Drangsale aushalten wird. Gehst du so in Leid rein? Ist es deine Perspektive, wenn eine schwierige Situation in deinem Leben kommt, dass du weißt, das stehe ich sowieso in Christus durch? Das ist, was Paulus dir sagt. Er sagt, einem Glaubenden, einem Gerechtfertigten wird jede Drangsal Ausharren bewirken. Gott wird es in dir bewirken. Dieses Ausharren wird etwas zeigen. Dieses Ausharren wird zeigen, dass dein Glaube echt ist. Es bewirkt Bewährung. Diese Bewährung, dieses Zeigen, dass dein Glaube echt ist und dass das Objekt, in dem du vertraust, dass dieser Glaube an Christus und seine Zusagen, dass auch das, dass diese Hoffnung echt ist. Und das wird in dir Gewissheit schaffen, dass diese Hoffnung dich nicht enttäuschen wird. Und ist es nicht das Fazit, nachdem wir aus einer schwierigen Zeit rauskommen, dass wir sagen können, Christus stand mir bei, rückblickend? Dass wir rückblickend sagen können, Gott hat mir dabei geholfen, auszuhalten. Mein Glaube ist bewährt, er ist echt. Gott enttäuscht nicht. Die Dinge, mit denen er mir Hoffnung gibt, sind eingetroffen. Und auch die Hoffnung, die ich habe auf die Zukunft, wird deswegen immer noch eintreffen. Und hier haben wir in Vers 5 noch eine weitere Anmerkung, noch einen weiteren Zuspruch, warum diese Hoffnung uns nicht enttäuschen wird. Und wer uns daran erinnert, dass diese Hoffnung uns nicht enttäuschen wird. Vers 5 sagt, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es geht hier im Kontext nicht in erster Linie darum, dass Gott dich fähig gemacht hat, sich und andere zu lieben. Das ist nicht Schlagrichtung von diesem Kapitel. Es geht hier im Kontext darum, dass der Heilige Geist dir die Gewissheit gibt, dass Gott dich liebt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Sag dir der Heilige Geist in deinem Inneren, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Das ist seine Aufgabe. Dafür ist er uns als Tröster gesandt, uns daran zu erwissen, zu erinnern, wo ich bin, ich stehe im Raum der Gnade. Was ich auch erlebe, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Er macht dich gewiss und er erinnert dich daran, dass Gott dich liebt, dass Gott dich liebt. In Römer 8 verbindet Paulus diese Themen, indem er anfängt, dass er sagt, es gibt in Christus keine Verdammnis mehr. Das ist diese Verknüpfung darin, dass wir gerechtfertigt sind und Frieden mit Gott haben. Es gibt in Christus keine Verurteilung mehr. Dein Leben läuft nicht nach Strafe und Verurteilung ab, wenn du zu Christus gehörst. Und er nimmt genauso nochmal das Thema des Heiligen Geistes und bringt hier einen neuen Begriff ins Spiel, der bisher im Römerbrief nicht vorgekommen ist, nämlich der Begriff und das Thema von Kind Gottes sein. Das kommt in Römer 8 als erstes, das erste Mal im Römerbrief vor. Davor spricht er davon, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir gerettet sind, dass wir in Gnade sind, also diesen Zustand der Rechtfertigung. Und in Römer 8 verbindet es Paulus jetzt damit, dass er sagt, wir sind nicht nur gerechtfertigt, sondern wir sind auch Kinder Gottes. Das bedeutet, wir sind in Gottes Familie adoptiert. Das bedeutet, uns gehört das, was Gott gehört. Wir erben das, was Christus erben wird, weil er der Erbe von allem ist, sagt Hebräer 1. Wir sind aber Miterben, das heißt, Jesus teilt mit uns alles, was er selber erkauft und verdient hat. Jesus Christus wird die neue Schöpfung, die neue Welt, diese Herrlichkeit nicht alleine genießen, sondern er sagt, ich genieße, ich werde das mit euch erleben und ihr werdet mich dafür anbeten und preisen. Wir sind in Christus Kinder Gottes, wir sind zum Miterben gemacht, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Und dann kommen wir zu dem Abschnitt, der in der Textlesung vorgelesen wurde und der uns in den zukünftigen Predigten begleiten wird. Ich muss ganz kurz nachdenken, weil es zeitlich mir nicht für alles reichen wird und ich kurz filtern muss, was ich mache. Vers 18 ist in gewisser Weise eine Einleitung darin, wo jetzt Paulus das Leid, das wir erleben, er sagt in Vers 17, wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Das ist der Übergang oder diese Hinführung dazu, dass du sagst, wir leiden jetzt mit. Wir leiden jetzt, woran Christus gelitten hat, im Fleisch, in einer gefallenen Schöpfung, in der Ablehnung, weil er Christus ist und genauso wir in der Ablehnung, weil wir Christen sind. Und dann sagt er aber auch, dass wir in diesem Mitleiden etwas zu erwarten haben, nämlich, dass wir mitverherrlicht werden. Dass wir genauso wie Christus Schönheit erleben werden. Und in Vers 18 kommt er jetzt zu einer Grundaussage für all das Leid und die Zusagen, die wir zu erwarten haben. Er sagt, denn ich urteile, ich denke, ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht ins Gewicht fallen mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist eine Grundaussage, die Paulus jetzt hier über unser Leid und über unsere Zukunft macht. Und ich will sie folgendermaßen zusammenfassen. Mit dieser Hinführung darüber, dass Gott selbst der Ursprung des Trostes ist, dass das Evangelium die Grundlage des Trostes ist, so kommen wir jetzt zum Inhalt des Trostes. Was ist unsere Hoffnung? Was ist unsere Erwartung? Und Gottes Versprechen an seine Kinder ist, dass die versprochene zukünftige Herrlichkeit bei weitem größer sein wird als alles Leid, das sie in der jetzigen Zeit erleben werden. Das ist die Grundaussage, die Gott über deine und meine Zukunft trifft. Was wir in Christus zu erwarten haben, wird bei weitem schöner sein als alles Leid, durch das du hier auf der Erde gehen musstest und gehen wirst. Das ist unsere Erwartung. Zu den Leiden in dieser jetzigen Zeit gehört alles dazu. Alles. Es ist ein allgemeiner Begriff. Er spricht im Kontext davon, dass es Leid ist, weil die Schöpfung der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen ist. Es ist Leid, dass die Schöpfung versklavt ist unter dem Verderben. Es ist Leid darüber, dass unser Leib jetzt noch unerlöst ist, dass wir jetzt noch Schmerz, dass wir jetzt noch Sünde erleben. Es ist das Leid, dass er in Vers 35 mit 7 Zuständen wie Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Gefahr, Schwert, dass er damit beschreibt. Es ist Leid, dass wir durch alle möglichen Autoritäten bekommen. Alles, was im Leben passiert. Leid durch den Tod, Leid durch die geistliche Welt, Leid durch Regierung. Alles ist in diesem Begriff drin. Er sagt, die Leiden der Jetztzeit. Alles, was wir jetzt gerade auf dieser Welt erleben, alles, was da reinkommt, alle Enttäuschung, ist nicht wert damit, mit der Herrlichkeit, die du und ich zu erwarten haben. Das ist die Grundaussage, die Paulus dazu spricht. Er sagt darin nicht, dass das Leid, das wir hier erleben, nichts ist. Er sagt damit nicht, dass das Leid, das wir hier erleben, nicht schwer ist. Dass es per se eigentlich leicht ist. Es gibt Dinge, die Menschen erleben, bei denen sie Jahre brauchen, um darüber hinwegzukommen. Da kann ich nicht einfach sagen, hey, das war nix. Kann ich nicht. Manche Dinge sind so schwer und tiefgreifend, dass manche Menschen niemals darüber hinwegkommen. Aber was er hier darin deutlich macht, trotz der Anbetracht dieser Schwere von Leid, dieser Schwere von Trauer und Schmerz, die wir hier in unterschiedlichem Maße auf dieser Welt spüren, wenn wir das damit vergleichen, was Gott für uns bereitet hat, dann ist diese Zukunft tausendmal, bei weitem schwerer. Dann ist diese Zukunft, diese Herrlichkeit so schön und kostbar, dass wir eines Tages, weil wir von allem Schmerz geheilt sind, zurückschauen werden zu sagen, es ist nicht mehr wert, daran zu denken. Es ist vorbei, es ist gut. Ich habe Frieden darüber gefunden und ich erlebe jetzt ewige Freude und ewigen Frieden. Denn Leid ist an die Jetztzeit geknüpft. Es heißt eine begrenzte Zeit. Herrlichkeit ist für uns Ewigkeit. Leid ist eine Jetztzeit. Die zukünftige Herrlichkeit wird niemals zu Ende gehen. Ich möchte damit schließen, dass ich euch sage, dass wir Vers 18 nächstes Mal genauer betrachten werden. Und indem ich euch einmal, um deutlich zu machen, so als Vorgeschmack, was für kostbare Wahrheiten wir noch zu erwarten haben in diesem Kapitel und dieser Predigtreihe, indem ich euch dieses Kapitel einmal einfach zusammenfasse, indem ich euch kurz die Überthemen nenne, womit Gott Hoffnung gibt und womit Gott Trost gibt. Du kannst mitlesen, du kannst dich zurücklehnen und genießen, einfach zuhören, und das soll uns die Ausrichtung geben für die Predigtreihe, für das, was kommen wird. Was verspricht Gott seinen gerechtfertigten und geliebten Kindern in Jesus? Gott verspricht ihnen, dass sie in den Leiden, die sie jetzt erleben, eine Herrlichkeit zu erwarten haben, die an ihnen offenbart wird und die so groß ist und bedeutsam ist, dass sie Leiden der Jetztzeit im Vergleich dazu wie nichts erscheinen. Gott gibt damit Hoffnung und Gott gibt damit Trost, dass er sagt, dass wir in der Welt, in der wir Vergänglichkeit, Nichtigkeit und Eitelkeit erleben, eines Tages an eine neue Schöpfung kommen, die frei ist von der Knechtschaft des Verderbens. Und dass diese neue Schöpfung für uns selber Freiheit der Herrlichkeit sein wird. Keine Vergänglichkeit, keine Unreinheit, keine fehlende Schönheit. Gott sagt seinen Kindern, dass auch wenn sie jetzt gerade in Geburtswehen leben, indem dass sie gerade über Sünde und Krankheit und Schmerz seufzen, dass sie die Erwartung von Erlösung haben können, weil sie einen perfekten Körper ohne Hindernisse bekommen. Gott sagt seinen Kindern, dass in Umständen, die für uns vielleicht auswegslos aussehen, trotzdem die Zusage besteht, dass wir schon jetzt errettet sind und definitiv errettet werden und dass aus dieser Perspektive kein Umstand hoffnungslos ist. Gott sagt seinen Kindern, dass sie in Schwachheit, in Überforderung, in einer Situation, in der wir oft nicht wissen, was wir beten sollen, er uns niemals alleine lässt und er durch den Beistand seines Geistes bei uns ist, unsere Herzen kennt und weiß, was wir brauchen. Er sagt seinen Kindern, dass wir in Scheitern, in Planlosigkeit und fehlender Kontrolle wissen dürfen, dass Gott einen Plan hat, der für uns ein gutes Ende hat und der definitiv erreicht wird. Gott sagt seinen Kindern, dass in Sünde, in dem Kampf mit Sucht und Abhängigkeit, im Kampf mit Charakterschwächen und fehlender Anbetung, wir die Hoffnung haben werden, Christus eines Tages gleichförmig zu sein. Er sagt seinen Kindern, dass wir in Ungewissheit über die Zukunft Gewissheit haben dürfen, weil Gott einen Plan hat und alles nach seinem Vorsatz geschieht. Er sagt, dass auch wenn wir Ablehnung von Menschen erfahren, von der Welt, auch wenn wir geistliche Ablehnung, Anfechtung erfahren, wir einen Gott haben, der immer für uns ist und der uns das bewiesen hat, indem er das Kostbarste für uns gegeben hat. Er sagt uns, dass wir in der Anklage von Menschen, von schlechtem Gewissen, im Kampf mit Schuld und falschen Entscheidungen die Zusage haben, dass wir gerechtfertigt sind und einen Erlöser, der sich für uns verwendet. Gott sagt seinen Kindern, dass in allen schwierigen Umständen, die sie erleben werden, sie definitiv als Überwinder hindurchgehen werden und diese Herrlichkeit erreichen werden. Dass wir in Anfechtung von Leben und Tod, von Engeln, von Dämonen, dass wir trotzdem die Zusage haben, dass wir beständig von Jesus geliebt sind und deswegen durchgetragen werden. Das ist das Kapitel. Das ist das Kapitel. Das sind die Worte, die Gott in das Leid deines Lebens hineinspricht. Das sind die Worte, die Wahrheiten, mit der Gott sagt, ich tröste dich. Du hast etwas zu erwarten. Ich bin da. Ich bin dein Helfer, ich bin dein Beistand. Ich bin der Gott der Hoffnung. Ich bin der Grund, warum du Hoffnung auf Herrlichkeit hast, die schöner wird als aller Schmerz, die du gerade erleben wirst. Und du wirst mich in dieser Herrlichkeit in Ewigkeit anbeten. Das als Einleitung zu dem Kapitel, das wir in den kommenden Predigten genauer anschauen werden. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen, zu beten, das, was ihr gerade gehört habt, entweder still oder in lauten Gebeten vor Gott zu verarbeiten. Und anschließend werden wir ein Lied zusammen singen.